Ich war über Himmelfahrt auf dem Bundesrat. Der Bundesrat ist sozusagen die Synode unserer Freikirche. Und die hatte ein Thema, Segen bewegt. Das hat auch gleich mit meiner Predigt zu tun. Aber ich dachte, ein paar Dinge erzähle ich, weil ich die bemerkenswert fand. Ich war seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr da. Und ich weiß, damals, als ich da noch mitgearbeitet habe, gab es eine Regelung, dann nannte die U35-Regelung, dass jede Gemeinde einen Delegierten unter 35 schicken konnte, zusätzlich zu dem anderen. Und man merkt, das hat im Laufe der Jahre Frucht getragen. Ich habe noch nie so viele junge Leute gesehen wie jetzt auf diesem Bundesrat. Und ich habe beim Essen mit einem mich unterhalten, der wurde als 17-Jähriger auf den Bundesrat geschleppt unter dieser Regelung. Mittlerweile ist er ein ganz normaler Delegierter, ist 5 Jahre her, seitdem er das dann so gemacht hat und ist voll drin. Also wie gesagt, ich fand das gut. Und es gab eine kleine Philosophieänderung. Ich war früher dabei, da wurden Ordnungen und Kirchenrecht und so verabschiedet. Und wir hatten immer Leute, die wollten jeden Sonderfall geklärt haben. Jeden, der irgendwann eintreten kann und auch vielleicht schon mal vor 100 Jahren eingetreten ist. Und diesmal hatten die alle keinen Bock dazu, Halleluja. Sie haben einfach gesagt, wir regeln das, was nötig ist. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, regeln wir die. Aber wir machen nicht eine Ordnung, die wasserdicht ist, sondern versuchen das so zu regeln. Also wie gesagt, von der Stimmung her gut. Ich bin durch eine Bibelarbeit angesprochen, die mich sozusagen animiert hat, darüber zu predigen. Geblieben ist der Text und die Überschriften aus dieser Bibelarbeit und daran möchte ich euch Anteil geben. Thema Segen bewegt. Wenn es um Segen geht, dann haben wir oft das Gefühl, es hat was mit Harmonie zu tun und alles läuft gut. Als ich jüngerer Mensch war, gab es öfter ältere Christen, die gesagt haben, bei unseren Ideen, da liegt kein Segen drauf. Vielleicht habt ihr so einen Spruch auch mal gehört. Wir haben es natürlich trotzdem probiert und haben gesagt, ja, stimmt. Und manchmal kam so ein Spruch und wir haben festgestellt, nee, stimmt nicht, da ist auch Segen drauf, also man muss es einfach probieren. Der Segen hat also etwas damit zu tun mit unserem Verhalten. Wenn wir uns so verhalten, wie es Gott gefällt, dann kann es sein, dass es sich mal nicht gut anfühlt und trotzdem segnet Gott. Und darauf möchte ich euch heute einladen, dass wir gucken, wie man im Widerstand durchhält oder gewisse Dinge, wo Widerstand ist für den Glauben, um dann zu erleben, dass Gott das segnet, dass man treu dabei geblieben ist und sich nicht hat unterkriegen lassen. Apostelgeschichte 18, 1 bis 11. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Der Einsatz von Paulus in Athen auf dem Areopag war Erfolg und Misserfolg zu gleichen Teilen. Es war das erste Mal, dass er sozusagen vor der antiken Welt nicht in einer Synagoge stand, sondern vor einem Tempel, der einem unbekannten Gott gewidmet war und mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Einige haben gesagt, super, wir wollen mehr wissen und andere haben gesagt, wir wollen ein andermal mehr wissen. Vielleicht haben wir irgendwann mal Zeit und wir können darüber reden. Nun ist er in Korinth gelandet und tritt dort auf Aquila und Priscilla. Man muss wissen, wenn hier beschrieben wird, dass alle Juden aus Rom raus mussten, dann stimmt das nicht ganz. Es bezieht sich auf die Juden, die einen gewissen Christus verehrt hatten, also Christen geworden waren. Die mussten raus. Und nun sitzen die da zusammen in Korinth und arbeiten und leben zusammen. Und in seiner Freizeit ist Paulus dann abends predigen gegangen. Erstmal in der Synagoge. Wenn wir uns anschauen, wie die erste Generation der Christen gelebt hat und missioniert hat, dann war das ein anderes System, als wir heute kennen. Das war viel mehr mit Zusammenleben verbunden. Zum Beispiel haben sich die Christen abends immer in einem Haus getroffen nach der Arbeit und man hat miteinander Gottesdienst gefeiert, Abendmahl zu sich genommen. Und über diesen Weg sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, die gehen anders miteinander um. Da sitzen plötzlich Leute an einem Tisch, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommen, die sonst nie was miteinander zu tun haben und die gehen sich nicht an die Gurgel, sondern essen zusammen Abendbrot. Der Weg zum Glauben ist in unserer Kultur, in der wir heute leben, oft sehr weit. Das hat zu tun mit eben unserer Geschichte, dass es eine christliche Kultur ist, die eben manche schlechte Erfahrungen, Aversionen generiert hat und die Leute heute grundsätzlich vorsichtiger sind. In England wurde einmal dieser Satz geprägt: Heute läuft es belonging before believing. Das heißt, lange bevor jemand sagt, ich entscheide mich für den Glauben, gehört man erstmal dazu. Das wissen wir, das habt ihr wahrscheinlich auch so erlebt. Manche Leute, die müssen einfach eine Zeit lang dabei sein und irgendwann macht das Klick. Heute ist es eher so, dass Gemeinden sich sehr zurückhalten und eher bei diesem Belonging bleiben. Das heißt, sie wollen, dass Menschen dazukommen, aber der Glaube wird nicht so recht thematisiert. Und so gibt es manche Vorfeldveranstaltungen, wo eine Menge Leute da sind, die wegen einem guten Anlass kommen und man traut sich dann nicht mal zu beten. Ich wünsche dazu einfach mehr Mut. Ich habe mich mit durchschnittlichen Heiden, ich nenne sie jetzt mal einfach so, unterhalten. Und die gehen an viele Sachen mit Neugier ran. Gut, dass es sowas noch gibt. Und wenn dort einer betet, dann gucken und hören die genau zu. Das ist, empfinden wir vielleicht als peinlich, aber für die ist das, die wollen wissen, wie leben die ihren Glauben. Und wenn wir da etwas verheimlichen, enthalten wir ihnen etwas vor, was nicht gut ist. Wir wollen nicht aufdringlich sein, das ist nach wie vor gut, aber wir sollten uns auf diese Leute einstellen und nicht denken, wir wissen schon, wie sie das Ganze empfinden. Also ich habe meistens entdeckt, die Leute sind neugierig und finden so ein Gebet interessant. Und da sollte man mutig sein. Ein nächster Schritt. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt an wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von nun an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Segen entsteht durch Flexibilität in der Methode. Paulus hat das immer so gemacht, dass er erst in die Synagoge ging. Wenn er dort rausgeflogen ist, dann ging er den nächsten Weg. Und hier findet etwas Entscheidendes statt. Natürlich geht er danach weiter auch in die Synagoge, aber ab jetzt setzt er sich mit den Leuten zusammen, die nicht jetzt jüdisch sind oder keinen christlichen Glauben haben, sondern mit Menschen, die Gott suchen. Das ist seine neue Strategie. Das heißt, dieser Widerstand, der ihn ziemlich getroffen hat, man merkt ja, er reagiert sehr emotional, führt dazu, nicht, dass er die Klappe hält, sondern dass er sagt, gut, wenn ich bei denen jetzt nicht weiterkomme, dann versuche ich es auch nicht mehr. Ich will Leute ja nicht eben überreden, ich möchte sie überzeugen. Und deswegen verlässt er diesen Weg und geht einen neuen Weg. Wir können uns das vorstellen, dass das nicht einfach war. Also die gleichen Leute, die ihn beschimpft und angefeindet haben, denen ist er tagtäglich begegnet. Das Haus von Titius Justus, in dem er dann gepredigt hat, lag direkt neben der Synagoge. Man sieht sich also immer mal wieder. Also es war nicht angenehm und dann bekehrt sich auch noch der Synagogenvorsteher. Das bedeutet, Paulus ist in einem Haus und predigt und nebenan spaltet sich die jüdische Gemeinde. Das hat ganz viel mit menschlichen Dramen auch zu tun. Das ging durch die Familien. Und man fragt sich doch, muss das eigentlich sein? Paulus bleibt bei seiner Botschaft. Es geht um Jesus. Er bleibt bei dieser zentralen Aussage. Und er weiß, dass diese Aussage immer auf Widerspruch stoßen wird. Wir kennen das. Diesen Prozess haben wir schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts und die Weltkriege haben ihn beschleunigt. Der Auftritt des Rationalismus auch. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und wenn wir uns als Christen hinstellen und sagen, Jesus ist der Weg und die Wahrheit, es ist der einzige Weg zum Vater, dann ecken wir fundamental an damit. Weil Leute sagen, du kannst hier keine allgemeine Wahrheit behaupten, es ist deine Wahrheit, die darfst du so sehen, aber nicht die Wahrheit. Und da wir als Christen meistens gut erzogen sind und nicht einfach ein Gespräch abschneiden wollen, sondern weiterführen wollen, haben wir uns zurückgenommen. Manche haben sich so zurückgenommen, dass man gar nicht mehr weiß, ob sie Christen sind. Andere haben gesagt, wir müssen andere Wege suchen, wir müssen andere Methoden suchen. Und dann hat man sich hingesetzt und ist kreativ geworden und hat versucht, Wege zu den Menschen zu finden. Wichtig ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, wir konzentrieren uns auf Christus. Auf die Botschaft, die sagt, du bist ein geliebter Mensch, aber Gott lädt dich ein zur Umkehr. Er möchte nicht, dass du so bleibst, wie du bist, sondern er möchte dich verändern. Manche sagen, man müsste ja heute die Gerichtsbotschaft wieder ein bisschen in die Mitte stellen. Den Leuten müsste klar sein, man kommt in die Hölle, wenn man nicht zu Gott kommt. Wir wissen, auch das beendet Gespräche und Kommunikation. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man gerne auch mal mit der Hölle gedroht hat. Das hat eine Menge Therapeuten auf Jahre beschäftigt und hat Bekehrungen erzeugt, die auf Angst fundiert haben. Und das sollten wir vermeiden. Die Leute sollten sich aus Freude für Gott entscheiden. Und ich denke, das ist die Herausforderung, an dem Punkt zentral zu bleiben, ohne zu drohen. Also von der Methode her gucken, was möglich ist. Segen entsteht durch Ausharren im Widerstand. Wenn man sich Paulus anguckt, dann muss man feststellen, der hat immer mächtig einen auf die Mütze gekriegt. Und zwar nicht nur symbolisch, sondern man hat ihn auch schon mal ausgepeitscht und auch mal gesteinigt. Und wenn man die Listen durchliest, die er da aufzählt, muss man sagen, meine Herren, ich hätte vorher die weiße Fahne gestreckt und gesagt, nicht mit mir, das ist einfach zu ungesund, wenn man so als Missionar lebt. Paulus hat sich durch Widerstand nicht kleinkriegen lassen. Wir erleben als Kirchen in unserem Land viel Kritik und Widerstand. Ich habe mich jetzt von jüngeren Leuten aufklären lassen, die sagen, jetzt wird in sozialen Medien wieder werden Freikirchen schlecht gemacht und wieder als Sekte bezeichnet. Und man dachte, das ist irgendwann alles mal weg gewesen. Aber ich würde sagen, es ist nicht neu, es ist immer da. Ein Beispiel. Kürzlich gab es im Kindermagazin Logo im ZDF einen Beitrag. Da wurde berichtet über das Zuckerfest als Abschluss des Ramadan. Es wurde als ein fröhlicher Beitrag gezeigt, lebensnah, anschaulich, fröhlich. Danach gab es einen Beitrag zum Christentum, warum Leute die Kirchen verlassen. Und dann wurden Abgründe, Verfehlungen, Verbrechen aus 800 Jahren Kirchengeschichte im Kinderprogramm weitergegeben. Das hat einige Beschwerden herausgebracht. Es zeigt, wie berichtet wird, in dem einen Fall etwas unkritisch, wohlwollend und in dem anderen Fall hyperkritisch und nicht gerade wohlwollend. Wer sagt, die Sendung würde ich mir gerne mal ansehen, die gibt es nicht mehr oder diesen Beitrag in der Mediathek, den hat man rausgenommen. Und zwar war das der Erfolg von einzelnen Leuten, die gesagt haben, also echt ZDF, sowas ist doch unglaublich, so unterkomplex und überhaupt nicht kindgerecht. Und man hat da eine ziemliche Breitseite gefahren. Normalerweise sind die öffentlichen Rechten oft ziemlich arrogant und von oben herab, aber diesmal haben sie sich breitschlagen lassen bzw. überreden lassen. Wir kennen auch die andere Seite. Wir wissen, dass Christen und Kirchen nicht immer ein gutes Zeugnis für den Herrn sind. Dem Herrn sei es geklagt. Ich bin ja froh, wenn ich es schon einigermaßen hinkriege, ein gutes Zeugnis zu sein. Aber wir wissen, wenn man sucht, wird man etwas finden. Vom Zeitgeist ist es so, dass jeder, der heute ein bisschen konservativ ist, also so in der Mitte ist, schon für viele gleich rechts oder rechtsradikal ist. Und das trifft natürlich konservative Kirchen auch stärker. Die evangelische Kirche ist davon nicht so betroffen. Die ist mehr auf der linken Spur unterwegs. Aber Katholiken und Freikirchen trifft das dann regelmäßig. Das Problem sind Verallgemeinerungen, tendenziöse Berichterstattung und manche sind einfach Religionshasser. Wenn die gleichen Journalisten in anderen Fällen genauso berichten wie über das Christentum, dann dürfte man ihnen eigentlich nicht mehr trauen, weil Fakten eigentlich völlig egal sind. Es ist sehr unterkomplex. Worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir die Möglichkeit haben, da etwas zu sagen, sollten wir es tun. Wenn nicht, sollten wir diesen Kampf sein lassen. Der ist nicht zu gewinnen. Unsere Stärke, und ich sage eure Stärke, liegt hier vor Ort. Wenn Menschen euch kennenlernen, so wie ihr seid, dann wird alles, was in der Medienecke sich so gerade rumtummelt, in den Hintergrund setzen. Die merken, ihr seid ganz normale Menschen und seid gut drauf, hoffentlich. Und seid auch nett, hoffentlich. Und wenn die dann noch herausrücken und sagen, ich habe eigentlich ein ganz anderes Bild von Christen und ich habe da solche und solche Sachen gehört, dann versucht nicht, das Christentum zu verteidigen. Hört euch das an. Und ich habe in solchen Fällen, das gesagt habe ich ja öfter erlebt, wenn dir bei uns in der Gemeinde irgendwas Negatives auffällt, dann sag mir das. Ich will das wissen. Ich möchte, dass wir lernen, dass wir uns auf die Menschen einstellen. Und wenn hier irgendwas ist, was du ein bisschen spooky findest oder so, sprich mich an. Im Glauben gibt es manche Sachen, die ein bisschen spooky sind, aber man kann sie erklären, man kann klar darüber kommunizieren. Also lassen wir uns davon nicht unterjubeln, sondern gehen fröhlich unseren Weg zu den Menschen. Segen entsteht durch göttliche Ermutigung. Paulus ist in der Situation ziemlich fertig. Das kann man in Mit und Unter herausfinden. Also diese Gemeindespaltung in der Synagoge ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und auch diese Anfeindung nicht. Er hat geschrieben, dass er den Staub aus den Kleidern schüttelt. Das ist so in der Antike eine Sache gewesen, dass man sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Man möchte Abstand bekommen zu dieser Situation. Paulus hat sich in anderen Situationen nicht dazu hinreißen lassen. Es scheint ihm also hier wirklich so ein bisschen auch zu viel geworden zu sein. Und das ist dieser Punkt. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lasse dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Das wurde Paulus damals gesagt, aber ich glaube, da können wir für uns persönlich und für euch als Gemeinde eine ganze Menge rausnehmen. Nehmen wir das Erste. Hab keine Angst. Paulus ist mutig, aber auch er hat Grenzen. Gott sieht nicht das, was wir anderen vormachen. Manchmal sagen wir ja, wenn wir gefragt werden, wie geht's oder hast du Angst, dann sagt man alles gut. Ich sag mal 80% gelogen, meistens. Gott sieht aber weiter, er sieht in unser Herz. Und da sind die Dinge, die uns Angst machen, die wir gar nicht so rauslassen, weil wir wissen, sie machen uns kaputt oder belasten uns. Und hier sagt Gott zu Paulus, hab keine Angst, ich bin bei dir. Lass dich nicht lähmen durch diese Angst. Diese Angst blockiert Klarheit. Sei frei, schau hin. Sieh nicht nur das, was dir Angst macht, sondern sieh Gottes Sichtweise. Analysiere das Ganze doch mal nicht aus deinem negativen Blick, sondern aus Gottes Sichtweise. Und dann sagt er ihm, verkünde das Evangelium. Das heißt, bleib bei dieser Botschaft, der guten Botschaft, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine gute Botschaft und sie ist eine Provokation. Also auch wenn sich Leute darüber ärgern, bleib dabei. Und dann kommt etwas Merkwürdiges, das Bodyguard-Versprechen nenne ich es. Niemand kann dir etwas anhaben. Paulus hat in mehreren Situationen erlebt, dass er quasi auf dem letzten Drücker überlebt hat. In dieser Situation gibt Gott ihm sozusagen einen Sonderschutz, indem er sagt, hier, in dieser Situation brauchst du einen ganz besonderen Schutzraum und den gebe ich dir. Zu der Zeit, wo Paulus da zugange war, gab es schon Märtyrer, Menschen, die gestorben sind, weil sie glauben oder getötet worden sind. Und da fragt man sich, wo ist denn Gott da mit seiner Zusage, dass er sie schützt? Aber hier merkt Gott, Paulus braucht das. Manchmal können wir das auch erleben. Ich weiß von manchen Situationen, wo ich den Eindruck hatte, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Ich müsste eigentlich etwas tun, habe dafür aber nicht im Mindesten die Power. Ich möchte für ihn da sein, aber ich merke immer nur Grenzen, es geht nicht. Ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Er sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Ich habe mehr als einmal gesagt, Gott, wenn es hier weitergehen soll, brauche ich Mut. Und es wäre nett von dir, wenn du dich ein bisschen um meinen schwierigen Kram kümmern könntest. Und dann tue ich für dich, was nötig ist. Klingt ein bisschen komisch, hat aber geholfen, jedenfalls in manchen Situationen. Es gab krasse Erfahrungen, wo plötzlich innere Freiheit wieder da war, Probleme sich in Luft auflösten. Oder andere Menschen waren da und haben geholfen. Und eine solcher Situation hat sogar dazu geführt, dass ich mein Rauchen aufgeben konnte von einem Tag auf den anderen. Ich meine, war jetzt nicht so extrem süchtig, aber schon abhängig. Manchmal war es auch zäh und es sah nicht so aus, als ob Gott hilft. Und manchmal kam gar nichts. Und manchmal habe ich im Nachhinein gemerkt, hier hat er doch geholfen. Und manchmal hat Gott zugelassen, dass ich mit meinem Kopf direkt auf die Mauer zurenne, indem ich merke, es ist mein Ehrgeiz, mein Wille, der da im Mittelpunkt stand und nicht Gottes Wille. Ich musste also lernen, mich auf Gottes Pläne einzustellen. Also Segen entsteht, indem man sich wirklich auch vor Gott ganz deutlich hinstellt und sagt, ich brauche dich, hilf mir in dieser Situation. Und dann kommt dieser Hinweis, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist der Moment, wo Paulus sich mit seinen Fingern hinstellt und zählt die Familie des Synagogenvorstehers. Dann kommen noch 5, die sich vielleicht bekehrt haben, weitere 5, die sich haben taufen lassen. Großes Volk sieht eigentlich anders aus. Gott sagt hier, du siehst, was du vor Augen hast. Ich sehe, hier sind ganz viele Menschen, die haben den Weg zu mir beschritten. Denen fehlt noch der letzte Durchbruch. Die warten darauf, dass du ihnen das jetzt sagst, was wichtig ist. Geh also diesen Weg. Gib nicht so schnell auf. Das heißt, Gott setzt hier eine volle Breitseite ein. Ermutigung mit einer richtigen Vision, mitten in der Nacht, aber so klar, dass Paulus weiß, ich habe nicht geträumt. Weil eben die Menschen wichtig sind. Und dann steht er ganz lapidar: So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Bald gab es eine große Gemeinde, und mit großen Gemeinden ist es wie mit Kindern, kleinen und großen, sie machen Probleme. 2 Korintherbriefe und mehrere andere, die noch verloren gegangen sind, hat Paulus geschrieben, um den Laden in Zucht zu halten. Es ist irre, was sich dort entwickelt hat. Einfach, weil Menschen durchgehalten haben und nicht aufgegeben haben. Ganz wichtig ist, hier sagt Gott auch nicht eine Durchhalteparole, halte durch. Oder er sagt, du wirst hohe Zahlen erleben, sondern hier sind einfach ganz viele Menschen, die auf dich, auf mich warten. Und nun werde mal klar. Ich glaube, dass wir uns dafür öffnen müssen, zu entdecken, wie Gottes Wege heute sind. Eine Erfahrung: Als ich noch Pastor war in Pinneberg, kamen nach Corona ganz viele Menschen, die sich währenddessen in der Corona-Zeit beim Bibellesen oder beim Predigten online hören bekehrt haben. Unsere Aufgabe ist es dann, das nicht zu versemmeln, sondern offen und freundlich zu sein. Viele der Leute, die kamen, sind nicht geblieben. Es lag manchmal an uns, aber oft lag es daran, dass diese Menschen zwar die Entscheidung getroffen hatten, aber eine Gewohnheit daraus zu machen, so weit waren sie nicht. Für mich war dieses ein Aha-Erlebnis, dass Gott an ganz vielen Stellen unterwegs ist. Und oft kommen Menschen dann auch in eine Gemeinde, und da können wir uns drüber freuen, die erst im Laufe der Zeit merken, dass sie eigentlich zu Gottes großem Volk gehören und die diese Zeit auch brauchen. Persönlich, vielleicht bist du in einer Situation, in der es unüberwindbare Widerstände gibt. Oder einfach Widerstände, die dein Leben beschweren, und du dich eigentlich fragst, wo ist denn der Segen Gottes? Wo kann ich entdecken, dass Gott mir zur Seite steht, wo es mir gut geht, wo ich mich bei ihm geborgen fühlen kann? Vielleicht ist es da in der Situation, mal genau hinzuschauen. Manche Widerstände muss man aushalten, und wenn man sie ausgehalten hat, dann entdeckt man, dass der Segen kommt. Dann kommt es so einen Moment, wo der Friede da ist: Ich habe es geschafft, ich habe es mit Gottes Hilfe geschafft, und Gott zeigt, dass er da ist. Und manchmal merkt man, dass man ein Gespräch braucht, dass man sich bei Widerständen auch verrennen kann, dass man die ganze Zeit auf die Mauer vor sich fixiert ist. Und dass man einen Menschen braucht, der sagt: Komm, wir gehen mal 10 Meter nach links, da ist das Tor. Oder wir gehen 20 Meter nach rechts, da ist die Mauer nämlich kaputt. Da können wir mal ein bisschen Geröll steigen und dann finden wir einen Weg. Ich glaube, dass Gott uns in manchen Situationen das zumutet, dass wir Widerstand aushalten, dass wir daran reifen. Nur an solchen Dingen reift man wirklich. Und dass er uns am Ende deutlich macht, dass das zum Segen wird, weil wir uns nach ihm gerichtet haben, weil wir nicht einfach aufgegeben haben, weil wir den Glauben nicht aufgegeben haben, weil Gott nicht so gehandelt hat, wie wir das wollten, sondern dass wir dran geblieben sind. Solltest du in so einer Situation sein, wünsche ich dir viel Kraft, Weisheit, und vielleicht ist es dran, mal das Gespräch zu suchen oder heute nach dem Gottesdienst jemanden zu suchen, wo man sagen kann: Lass uns mal beten, ich brauche hier unbedingt Klarheit. So, Amen dazu erstmal. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, wo jeder für sich sortieren kann, was eine Antwort auf Gott wäre, und das möchte ich dann mit einem Gebet beschließen.